Heute mit der Sendung Indien und Pakistan, die große Teilung. Vor 70 Jahren endete die britische Kolonialherrschaft über den indischen Subkontinent. Es entstanden zwei unabhängige Staaten, Indien und Pakistan. Die Aufteilung führte unter anderem dazu, dass fast 20 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Viele gingen freiwillig, andere wurden vertrieben. Die öffentliche Ordnung brach insbesondere in den Grenzregionen zusammen. Hass und Gewalt machten sich breit. Etwa 1 Million Menschen kamen zu Tode. Die Region Kaschmir wurde geteilt. Der Konflikt um diese Region führte zu zwei Kriegen zwischen Indien und Pakistan zwischen 1947 und 1949 sowie 1965. Der Hass ist bis heute geblieben. Auf beiden Seiten stehen sich hochgerüstete Armeen gegenüber. Die Kaschmir-Frage ist weiterhin ungeklärt. Die ARD-Korrespondenten Silke Dietrich und Jürgen Webermann haben beiderseits der Grenze Menschen mit bewegenden Schicksalen getroffen.
Es ist ein bizarres Schauspiel, jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang. Der Grenzübergang Wagga verwandelt sich in eine Arena. Auf beiden Seiten stehen Tribünen, sie sind voll besetzt. Es ist ein Volksfest zwischen Stacheldrähten, Grenztürmen, Flutlichtmasten und Maschinengewehren.
Pakistan Sindabad, lang lebe Pakistan, rufen hunderte Pakistaner auf ihrer Seite. Grenzschützer marschieren in schwarzen Paradeuniformen. Sie tragen Hüte, die an den Federbusch eines Pfaus erinnern. Sie rennen geradezu auf das grün-weiß gestrichene Grenztor zu, angefeuert vom Takt der Trommeln. Jeder Schritt, jede Sekunde dieser Zeremonie ist mit den Indern abgestimmt. Auf der anderen, der indischen Seite, sind die Uniformen zwar beigefarben, aber ebenso pfauenähnlich. Hier rufen sie Hindustan Sindabad, lang lebe das Land der Hindus. Zugleich öffnen die Pfauensoldaten symbolisch die Tore. Für einen Moment stehen sich die Grenzer gegenüber, Brust raus, das Kinn hochgestreckt.
In Wagga, zwischen dem indischen Amritsar und dem pakistanischen Lahore gelegen, wird die Teilung des indischen Subkontinents jeden Tag aufs Neue zelebriert. Wagga ist der einzige Grenzübergang zwischen Pakistan und Indien. Wer die Grenze überqueren will, läuft zu Fuß durch die tagsüber leeren Arenen. Bewaffnete Soldaten beobachten argwöhnisch jeden Schritt.
Just keep my limitation in mind.
Tea Time in Islamabad, der pakistanischen Hauptstadt. Muhammad Akram Khan bittet um Entschuldigung. Es könne sein, dass das Gedächtnis ihm Streiche spiele, sagt er. Dann atmet er kurz tief durch, nippt an seinem Tee, schließt die Augen und erinnert sich.
Was born in 1941 in a small village on.
Ich wurde 1941 in einem kleinen Dorf in der Nähe des Flusses Beas geboren. Es hieß Gadriwal. Das liegt heute in Indien. Ich kann mich noch gut an die Kindheit dort erinnern. Ich habe im Fluss schwimmen gelernt. Nur im Monsun war der Strom zu reißend. Sonst konnten wir immer dort schwimmen.
And monsoons, but otherwise I think at the age of 8 or 9 I could cross the river.
Gadriwal war damals ein friedlicher Weiler. 6 Jahre lang lebte Akram Khan dort. Seine Nachbarn waren überwiegend Muslime. Aber das sei damals egal gewesen, sagt Khan, bis die Weltpolitik auch Gadriwal erreichte.
Ja, we were in our village because we had school holidays.
Im Sommer 1947 waren wir im Dorf. Es waren Ferien. Mein Vater war Lehrer. Dann erfuhren wir, dass das Dorf von Hindus angegriffen werden sollte. Wir mussten flüchten. Wir sind nachts über den Fluss, in Booten. Tagsüber haben wir uns aus Angst vor den Hindus in den Feldern versteckt. 3 Nächte lang waren wir unterwegs, bis wir die Hauptstraße nach Lahore erreichten. Dort waren riesige Menschenmassen unterwegs.
Im Punjab, Akram Khans Heimat, war in jenem Sommer 1947 die öffentliche Ordnung zusammengebrochen. Jahrzehntelang hatten die Menschen in Britisch-Indien für ihre Unabhängigkeit gekämpft. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Kolonialmacht Großbritannien pleite. Sie entschloss sich, das Vizekönigreich Indien aufzugeben. Qazi Barkat Ali lebte damals ebenfalls im Punjab. Der schmächtige Mann mit dem langen, weißen Bart sitzt, die Hand am Knauf seines Gehstockes, in seinem Wohnzimmer in Lahore. Qazi ist 89 Jahre alt.
Wir hatten keine guten Beziehungen zu den Hindus. Wir Muslime waren ärmer als sie und sie schauten von oben auf uns herab. Sie beuteten uns aus. Ich habe einige Erinnerungen an meine Kindheit. Ich hatte Freunde, die waren Hindus, aber immer wenn ich sie besucht habe, wurde ich von ihren Familien schlecht behandelt. Es ist immer noch schwer, mit diesen Erinnerungen zu leben. Hindus hassten uns, schon immer, und wir hassen sie.
Der Anführer der Muslimliga Muhammad Ali Jinnah und der Chef der indischen Kongresspartei Jawaharlal Nehru hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht auf ein einheitliches Staatsgebilde einigen können. Die Hindus waren in Britisch-Indien in der Überzahl. Jinnah befürchtete, dass die Muslime in einem gemeinsamen Staat politisch keine Chance hätten. Der britische Vizekönig Lord Mountbatten stimmte Jinnahs Forderung nach einer Aufteilung zu. Die Federstriche auf der Landkarte zog ein britischer Jurist, Sir Cyril Radcliffe. Radcliffe hatte keine Ahnung von Indien, aber er hatte eine einfache Idee. Bezirke mit muslimischer Mehrheit sollten zu Pakistan, der Rest zu Indien gehören. Gemischte Gebiete wurden einfach geteilt, so auch das ehemalige Königreich Punjab und das Heimatdorf von Qazi Ali.
Wir waren vor der Teilung 1947 so glücklich, weil wir davon ausgingen, dass unser Distrikt zu Pakistan gehören würde. Aber dann verlief die Grenze mitten durch unser Dorf. Damit hatten wir nicht gerechnet, nicht mal am Tag vor der Unabhängigkeit am 14. August. Ich kann gar nicht beschreiben, was wir gefühlt haben, als klar wurde, dass mein Teil des Dorfes nicht zu Pakistan, sondern zu Indien gehören sollte. Es war ein Schock. Wir packten sofort unsere Sachen.
Millionen Menschen entschlossen sich nach der Bekanntgabe der neuen Grenzen innerhalb weniger Stunden zur Flucht. Gurbajan Kaur stammt aus einer wohlhabenden Sikh-Familie. Sie lebte in dem Teil des Punjab, der zu Pakistan gehören sollte. Gurbajan war damals, 1947, 9 Jahre alt.
In dieser Nacht heulten auf einmal die Sirenen. Leute haben gerufen, ihr müsst weg, ihr müsst weg. Wir hatten ein riesiges Haus und haben versucht, alles, was wir besessen haben, auf Holzkarren zu packen. Mein Vater ist zu den Ställen gegangen, um die Tiere zu holen. Dort haben sie ihn umgebracht. Seine Leiche haben sie einfach in den Fluss geworfen.
Gurbajan starrt auf den Wohnzimmertisch und knetet ihre knöchernen Hände. Ihre Enkel sitzen um sie herum. Die wollen ihre Geschichten sonst nie hören, sagt die 79-Jährige. Bis heute könne sie sich vor allem noch an ihr Gefühl von damals erinnern. Die nackte Angst, die sie die gesamte Flucht über begleitet hat.
Wir waren völlig verstört. Vor allem wir Mädchen haben uns sehr gefürchtet. Die Männer in unserem Treck hatten Dolche unter dem Tierfutter versteckt.
Die Waffen dienten nicht nur dazu, sich gegen Muslime zu verteidigen.
Wenn unsere Männer Gefahr gewittert hätten, hätten sie uns Mädchen mit den Dolchen umgebracht.
Anderswo warfen Väter ihre eigenen Töchter in Brunnen. Keine Frau sollte den Feinden in die Hände gelangen. Dennoch wurden viele entführt oder vergewaltigt. Musliminnen von Hindus und Hindu-Frauen von Muslimen. Tagelang lief die 9-jährige Gurbajan mit ihrer Familie durch den Schlamm in Richtung Indien. Der Monsunregen prasselte auf die Flüchtlinge herab. Zeitungen aus dem Jahr 1947 berichten, dass es Mitte August ohne Unterbrechung 60 Stunden lang geregnet hatte. Unzählige Karawanen schleppten sich über Feldwege, Bahngleise und Straßen über die neue Grenze. Tausende Kinder und alte Menschen starben vor Erschöpfung am Wegesrand. Sadar Vayam Singh sitzt auf einer Pritsche vor seinem Bauernhof. Um seinen Kopf hat er einen karierten Turban gebunden. Singh gehört zur Religionsgruppe der Sikhs. Auch er musste ins heutige Indien fliehen, wie Gurbajan Kaur. Heute ist Singh 82 Jahre alt. Grauer, langer Bart, tiefe Falten auf der Stirn. Aber seine Erinnerungen an die Flucht sind noch jung geblieben.
Viele Menschen sind vor meinen Augen umgebracht worden. Sie haben die Kehlen der Menschen durchgeschlitzt. Ich habe alle die Leichen auf den Straßen liegen sehen. Meine Welt war plötzlich zertrümmert. In den Dörfern, durch die wir durchgelaufen sind, lagen überall Knochen. Ich habe Hunde gesehen, die tote Menschen gegessen haben.
Der berühmt gewordene friedliche Freiheitskampf Mahatma Gandhis endete in Chaos und Gewalt. Mehr als 1 Million Menschen starben, bis zu 20 Millionen verließen ihre Häuser. Diejenigen, die ihre neue Heimat Pakistan oder Indien erreichten, standen vor dem Nichts.
Beraubt, beschossen, begraben. Gurbajan Kaur war in eine reiche Familie hineingeboren worden. Ihre wertvollsten Schätze lagen auf Holzkarren, die sich auf der Flucht überschlugen oder im Schlamm stecken blieben. Als sie mit ihrer Familie in der Nähe von Amritsar auf der indischen Seite ankam, besaß sie nur noch das, was sie am Leibe trug.
Ein Onkel hat uns erst einmal auf seinem Hof aufgenommen. Später hat uns die indische Regierung ein Stück Land hier im Punjab zugeteilt. Das war sogar noch größer als das, was wir in Pakistan besessen hatten.
Auch Landwirt Sadar Singh hatte noch entfernte Verwandte auf der indischen Seite. Aber das eigene Land und der Hof, von seinen Vorfahren erworben und gebaut, lagen nun in Pakistan. Immerhin, so hatte seine Familie damals gehofft, seien sie nun unter ihresgleichen sicher angekommen, nämlich unter Hindus und Sikhs, und würden sicher mit offenen Armen empfangen.
Aber stattdessen haben sie uns als Flüchtlinge angesehen, unsere eigenen Leute. Sie haben uns gefragt, warum wir hierher gekommen sind. Sie haben uns sehr verletzt.
In Pakistan standen Qazi Ali und Akram Khan vor dem Neuanfang. Ihr neuer Staat befand sich noch im Aufbau. Es gab kaum Strukturen. Für Akram Khan, der mit 6 Jahren nach Pakistan flüchtete, war die Suche nach einem neuen Zuhause noch nicht zu Ende.
Mein älterer Bruder hatte sich inzwischen der pakistanischen Armee angeschlossen. Er besorgte uns ein Stück Land in der Nähe von Lahore. Mein Vater erhielt nach ein paar Monaten einen Job als Lehrer. Wir konnten später dann in eine Stadt umziehen. Sie heißt heute Faisalabad.
Qazi Ali, der so wütend über den unerwarteten Verlust seiner Heimat war, begab sich ganz in die Hände der neuen pakistanischen Bürokratie. Der junge Staat musste die Millionen Neuankömmlinge aus Indien versorgen.
Wir kamen in ein Flüchtlingslager. Dann gab man uns ein Haus in Lahore, in dem vorher Hindus oder Sikhs gewohnt haben. Vor der Teilung war ich Student. Meine Universität zog auch nach Pakistan um. Sie wurde ganz neu aufgebaut. Ich konnte dort weiter studieren. 1948 bekam ich meinen ersten Job als Lehrer.
Qazi Ali wurde später Direktor mehrerer Schulen. Akram Khan ahnte 1947 noch nicht, dass die Flucht aus seinem Heimatdorf nicht das einzige Abenteuer bleiben sollte. Seine Geschichte ist eng verbunden mit den Folgen der Teilung, mit dem Trauma und der ewigen Feindschaft zwischen Indien und Pakistan, die bis heute andauert.
And 65, all of a sudden we received orders to go and deploy on the border.
Khan erzählt von seinem Einsatz 1965 in Sialkot an der Grenze zu Indien. Damals brach ein Krieg zwischen beiden Staaten aus. Khan war ein einfacher Soldat in der pakistanischen Armee, der indische Panzer abschießen sollte.
The only thing is I'm trying to, you know, save myself by lying down in the crops.
Aber in Wahrheit haben wir nur versucht zu überleben. Wir haben uns tagsüber fast nur versteckt. Und als es dunkel war, sind wir weggerannt. Ich war 3-mal im Feld. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Panzer erwischt.
Der Krieg endete ohne einen Sieger. Aber er vertiefte die Gräben zwischen Indern und Pakistanern. Nach 1965 errichteten beide Staaten Stacheldrahtzäune an der gemeinsamen Grenze. Akram Khan stieg in der Armee auf und erlebte 1971 Pakistans wohl schwerste Stunde, den Verlust des heutigen Bangladesch. Damals hieß das Land noch Ostpakistan. Es lag 1000 Kilometer vom restlichen Pakistan entfernt. Nirgends war die britische Grenzziehung absurder als hier, aber in Ostpakistan lebten nun einmal vor allem Muslime. Die pakistanische Armee führte dennoch einen brutalen Krieg gegen das bengalische Volk, dessen Mehrheit unabhängig werden wollte. Hunderttausende Zivilisten wurden ermordet. Indien griff in den Konflikt ein. Mitten im Dschungel kämpfte Akram Khan mit seiner Einheit gegen die vorrückenden Inder, bis ihn mehrere Kugeln aus einer Maschinenpistole trafen.
When I fell down, I tried to go to a hiding place, which I...
Ich bin gestürzt, habe mich versteckt und versucht, die Blutungen mit einem Tuch zu stillen. Dann wurde ich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, gab mir jemand Wasser. Es war ein indischer Soldat.
Die indische Armee rettete Akram Khan das Leben. 10 Monate lang wurde er in einem Krankenhaus südlich von Neu-Delhi gepflegt und dann in ein Gefangenenlager gebracht. Später durfte er nach Pakistan zurückkehren. Den Krieg hatte seine Armee verloren. Bangladesch hatte sich von Pakistan abgespalten.
Mit dem Verlust von Bangladesch musste sich Pakistan abfinden. Anders ist die Lage im Kaschmirtal im Himalaya. 1947 hatte sich der Maharaja von Kaschmir, ein Hindu, entschlossen, sein Fürstentum in den indischen Staat einzugliedern. Um das zu verhindern, schickte Pakistan freiwillige Kämpfer und Soldaten. Die meisten Kaschmiris sind Muslime. Indien hielt die pakistanischen Kämpfer zwar auf, aber das Kaschmir wurde geteilt. Statt einer Grenze gibt es eine sogenannte Line of Control. Beide Staaten beanspruchen das gesamte Kaschmirtal für sich. Fast alle Kriege zwischen beiden Staaten entzündeten sich an der offenen Kaschmir-Frage.
Torturing, tormenting to the extremity. Everybody, irrespective of male or female.
Saida ist wütend auf Indien. Saida ist 65 Jahre alt und lebt in Srinagar im indischen Teil Kaschmirs. Sie ist pensionierte Lehrerin. Die Teilung Britisch-Indiens 1947 und auch des Kaschmirtals hat Saida nicht erlebt. Dafür aber die Teilung ihrer eigenen Familie.
My Chachu, that uncle, he had been a student, a ninth class student then.
Mein Onkel war damals in den 50er Jahren Schüler. 1954 verschwand er auf einmal für einen Monat. Unsere Familie ging zur Polizei. Sie wusste nicht, wo er war. Dann meldete er sich aus Rawalpindi in Pakistan.
After 1 month he had posted a letter from Rawalpindi.
Die Grenzen in Kaschmir waren damals noch durchlässiger. Und Saidas Onkel wollte, wie so viele Kaschmiris, in einem muslimischen Staat leben. Pakistan hatte sich nach der Teilung zur Heimstatt aller Muslime ausgerufen. Saidas Onkel lebte sich gut ein, aber Kontakt zu den Verwandten in Srinagar konnte er zunächst nicht halten. Die Spannungen und Kriege führten dazu, dass Inder und Pakistaner kaum noch miteinander kommunizieren konnten. Erst in den 60er Jahren erreichte Saidas Familie ein Brief, geschrieben vom kleinen Sohn des Onkels. Der Name des Jungen, Said. Er wurde in Pakistan geboren. Als Saida von dem Brief erzählt, beginnt draußen ein Imam mit dem Abendgebet.
Als wir den Brief erhielten, weinten alle, die ganze Familie. Mein Vater küsste den Brief wieder und wieder.
In den 80er Jahren sah sich schließlich die ganze Familie wieder. Saidas Schwester Tabassum heiratete ihren Cousin Said, der den Brief damals geschrieben hatte. Sie zog zur Familie des Onkels nach Pakistan. Anfangs war Saida von der arrangierten Hochzeit ihrer Schwester begeistert.
I could very well see from those letters. I could very well read between the lines.
Ich konnte aus den Briefen sofort erkennen, dass Said brillant war. Er arbeitete damals für die Luftfahrtbehörden. Wir gingen davon aus, dass er in England oder vielleicht sogar mal bei uns in Indien an der pakistanischen Botschaft stationiert werden könnte. Aber dann brach der Aufstand in Kaschmir aus.
Indien hatte den Kaschmiris stets Autonomie versprochen, aber diese Zusagen nicht eingehalten. Als dann 1987 auch noch lokale Wahlen zugunsten der pro-indischen Kräfte gefälscht wurden, brach ein bewaffneter Aufstand aus. Pakistan schickte gut ausgebildete Gotteskrieger. Der pakistanische Geheimdienst baute Terrorgruppen auf, die bis heute aktiv sind. Junge indische Kaschmiris beteiligten sich am Aufstand. Indiens Armee reagierte brutal. Zehntausende verschwanden in den 90er Jahren. Saida musste alle Briefe, alle Fotos ihrer Schwester und ihres Cousins aus Pakistan vernichten. Die indischen Soldaten hätten so gut wie jedes Haus in Srinagar durchsucht, erinnert sie sich. Und ein Brief mit pakistanischem Absender hätte das Todesurteil bedeuten können.
Auch jede Telefonverbindung war unterbrochen. Wir hatten damals einfach keinen Kontakt mehr nach Pakistan. Es gab auch keine Briefe mehr. Das war hart. Mein Vater starb 1999. Als er schon schwer krank war, schrieb er dem indischen Präsidenten. Er schrieb: Wenn Sie ein Herz haben, erlauben Sie meiner Tochter in Pakistan, wenigstens einmal hierher zu kommen und mich zu besuchen.
If you two have a human heart bubbling within your bosom, do allow my daughter to come and see me, only once.
Aber der indische Präsident reagierte nicht. Denn 1999 brach wieder einmal ein Krieg zwischen Indien und Pakistan aus. Saida konnte ihrer Schwester nicht einmal vom Tod des Vaters berichten. Sie rief einen Verwandten in den USA an. Er telefonierte dann mit der Schwester in Pakistan. Auch zur Beerdigung der Mutter im Jahr 2015 konnte Tabassum nicht ins indische Kaschmir reisen. Immerhin gab es jetzt das Internet und WhatsApp als Telefonersatz.
Als meine Mutter starb, rief Tabassum immer wieder an, unter Tränen. Sie wollte ein Visum beantragen, aber auch nach Wochen wollten sie ihr kein Visum geben. Sie weinte und weinte. Als meine Tochter heiratete, war es das Gleiche. Sie hat 6 Tage lang für ihre Familie nicht mehr gekocht, gar nichts gemacht. Sie lebt komfortabel in Pakistan, aber die Trennung ist zu viel für sie.
Saida will ein unabhängiges Kaschmir und offene Grenzen zu Pakistan, damit ihre Schwester endlich wiederkommen kann. Aber darauf würde sich Indien niemals einlassen, ist sie sich sicher. Saida ist zu gebrechlich, um nach Pakistan zu reisen. Die alte Dame aus Srinagar und ihre Schwester werden sich wohl so schnell nicht wiedersehen.
So he in his book writes 4 pages on the battle which took place between them and myself.
Akram Khan nippt an seinem Tee. Der pensionierte Armeeoffizier, der in sämtlichen Kriegen gegen Indien dabei war, könnte noch Stunden von seinen Abenteuern als Soldat erzählen. Doch immer wieder kehren seine Gedanken zurück in das Dorf seiner Kindheit, Gadriwal, das heute in Indien liegt. die Sehnsucht nach dem Fluss, in dem er schwimmen gelernt hat, nach dem Wald, in dem er mit seinen Freunden spielte, war so groß, dass Akram Khan unbedingt zurückkehren wollte. Tatsächlich gelang ihm das in den 80er Jahren und in geheimer Mission. Khan, ein begeisterter Bergsteiger, erhielt damals eine Einladung eines italienischen Alpenvereins zu einer Veranstaltung in Neu-Delhi.
I got a visa. I don't know, it was a fluke. Normally they don't give visa to.
Ich bekam ein Visum, weil die Inder nicht wussten, dass ich in der pakistanischen Armee war. Ganz heimlich nutzte ich die Gelegenheit und fuhr in mein Heimatdorf. Ich sagte den Leuten dort, dass ich nur ein Fremder auf Durchreise sei. Das Dorf hat sich so verändert. Die alten Häuser aus Lehm standen nicht mehr. Die Bewohner leben jetzt in Steinhäusern. Den Wald am Dorfrand und den Fluss habe ich sofort wiedererkannt. Es war sehr emotional.
There was a balloon meet in India.
Kurz darauf bin ich noch einmal zurückgekehrt. Ein indischer Politiker hatte mich zu einem Ballonfestival nach Indien eingeladen. Wir hatten in den USA gemeinsam den Pilotenschein für Ballonfahrer gemacht. Ich bekam ein Visum, mit dem ich mehrere Städte besuchen durfte. Ich fuhr also auch in mein Heimatdorf. Ich gab diesmal meine Identität zu erkennen. Die Leute empfingen mich sehr, sehr freundlich. Mit einigen bin ich in Kontakt geblieben.
I took a number of the village people and then when I came back I used to ring them up.
2011, fast 30 Jahre nach den ersten Besuchen, erhielt Akram Khan wieder ein Visum für Indien. Diesmal wollte er seine Frau in sein Heimatdorf mitnehmen. Khan war inzwischen ein 70 Jahre alter Veteran. Aus dem Besuch aber wurde nichts. Am Tag, an dem das Paar die Grenze zu Indien überquerte, töteten amerikanische Spezialeinheiten den Terrorpaten Osama bin Laden. Bin Laden hatte offenbar unbehelligt mitten in Pakistan gelebt. Die Freunde aus Gadriwal wollten mit Akram Khan, dem Pakistaner, fortan nichts mehr zu tun haben. Qazi Ali, den Schuldirektor aus Lahore, packte die Sehnsucht nach der alten Heimat nicht. Im Gegenteil, sein Hass auf Indien, auf die dortigen Hindus, sitzt sehr tief. Er gibt offen zu, dass er in seiner Schule nur Negatives über Indien lehren lässt.
Ich habe nie versucht, mein altes Zuhause zu besuchen. Wir wurden damals einfach nicht gut behandelt. Wir wurden ausgebeutet. Die Bedingungen für uns sind in Pakistan viel besser. Es wird keine Versöhnung geben. Die Hindus grüßen dich zwar, aber dann stechen sie dir doch in den Rücken.
In Wagga, dem einzigen Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan, nähert sich die abendliche Parade dem Ende. Trompeter schmettern ihre Fanfaren. Offiziere in Pfauenkostümen brüllen in langgezogenen Tönen die Befehle. Einpeitscher sorgen auf den Tribünen für Stimmung. Zwei Soldaten, ein indischer und ein pakistanischer, holen die Fahnen ein. Auf die Sekunde genau, völlig synchron, falten sie die Tücher ein. Zwei andere Soldaten marschieren zu den Grenztoren, dem grün-weißen auf pakistanischer Seite und dem orange-weiß-grünen auf indischer. Einen kurzen Moment lang stehen sie sich gegenüber und schauen sich in die Augen. Dann reichen sie sich die Hand, ganz kurz, ganz fest. Die Tore fliegen zu. Die Menschen verlassen das Niemandsland. Es herrscht wieder Stille zwischen Stacheldrahtzäunen, Wachtürmen und Maschinengewehren.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Indien und Pakistan, die große Teilung. Eine Sendung von Silke Dietrich und Jürgen Webermann, ARD Studio Neu-Delhi. Redaktion Wolfgang Heinemann.